Hallo, lieber Downloader, hier spricht Anderle. Schön, dass du unsere Predigt vom Palmsonntag 2015 heruntergeladen hast. Da wir letzte Woche technische Probleme hatten bei der Aufnahme, fehlten uns auf der Originalaufnahme die ersten paar Minuten. Da aber im Lauf der Predigt immer wieder Bezug genommen wird auf den Anfangsteil der Predigt, hat Jesse sich entschieden, den nochmal von unserem Arbeitszimmer aus aufzunehmen. Also, wenn sich das nachher nach 3,5 Minuten auf einmal anders anhört, dann liegt es daran, dass die Originalpredigtaufnahme erst nach 3,5 Minuten beginnt. Das Intro wurde von Jesse nachträglich gesprochen. So, das war's auch schon. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Hören der Predigt und wünsche dir Gottes Segen.
Anfangen möchte ich mit dem Film Slumdog Millionär bestimmt. Hast du den gesehen? Wenn nicht, würde ich dich einladen. Schau dir den unbedingt an. Ich finde es ein toller Film. Der Film ist aus dem Jahr 2008. Er hat 8 Oscars gewonnen und der Regisseur von Slumdog Millionaire ist Danny Boyle. Und der Film beginnt mit einer Verhörszene. Der junge Jamal Malik wird von einem reifen Polizisten verhört. Man sieht immer wieder auch eine Quizshow eingeblendet. Und der Zuschauer wird ganz zu Anfang des Films damit mit der Frage konfrontiert, wie kann es sein, dass Jamal Malik eine Frage entfernt ist vom Gewinn von 20 Millionen Rupien. Man bekommt 4 Lösungsmöglichkeiten. Wie hat er das gemacht? A. Er hat betrogen. B. Er hatte Glück. C. Er ist ein Genie. Und D. Es ist Schicksal. Slumdog Millionär sehen wir von diesem Moment ausgehend, von dieser Szene ausgehend, erzählt Jamal dem Polizisten seinen Lebensweg und wie es gekommen ist, dass er bisher jede Frage richtig beantwortet hat. Und wir werden als Zuschauer mit hineingenommen in dieses Leben. Wir sehen also das ganze Leben im Rückblick bis zu diesem spannenden Moment und wir wissen noch nicht, wie der Film ausgehen wird. Genauso geht es uns mit der Predigt von heute. Eigentlich ist heute Palmsonntag. Eigentlich ist heute der Tag, in dem Jesus einzieht in Jerusalem, in dem Menschen Palmwedel abreißen, ihm zujubeln, ihre Mäntel vor ihm auf den Boden legen, wo die ganze Stimmung eine Aufbruchstimmung, eine Erwartungshaltung hat, wo die Menschen angespannt sind und sehen wollen, was wird jetzt passieren, wo eine Freude, eine Begeisterung in der Luft liegt. Und schon jetzt wissen wir, in einer Woche wird Jesus Christus am Kreuz sterben. Und das ist der Text aus dem Glaubensbekenntnis. Gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben. Von hier blicken wir jetzt einmal zurück auf das ganze Leben von Jesus Christus. Und von hier blicken wir danach nach vorne auf die Auferstehung. Mir ist aufgefallen, als ich den Film Slumdog Millionär gesehen habe, dieses Wissen, dass ich schon wusste, Jamal kommt in diese Quizshow, hält mich unheimlich fokussiert, lässt mich Möglichkeiten, die ich vielleicht, wenn ich einfach nur die Geschichte von seiner Jugend an gesehen hätte, dann hätte ich, oh, vielleicht stirbt er jetzt hier in dieser Situation oder hoffentlich passiert ihm das nicht oder jenes nicht. Und all das wusste ich, dass es nicht passieren wird, weil ich wusste ja schon, er wird auf jeden Fall in dieser Quizshow sein. Genauso wie wir wissen, und Jesus Christus wird am Kreuz sterben. Die Eingangsfrage, die wir dementsprechend von Danny Boyle gestellt bekommen haben, wie hat er das gemacht, hält uns als Zuschauer am Wesentlichen fest und wir gleiten nicht ab in irgendwelche unnötigen Gedankenkonstrukte. Meine Eingangsfrage, die ich euch heute stellen möchte, ist, warum musste Jesus sterben? Kannst du diese Frage beantworten? Warum musste Jesus sterben?
Jetzt guckt mal ein bisschen zurück. Tut mal so, als würdet ihr das Glaubensbekenntnis nicht kennen. Ihr habt es gerade nicht gelesen. Ihr seid keine Christen. Ihr wisst nichts über den christlichen Glauben. Ihr trifft jemanden, der beginnt, euch das Glaubensbekenntnis zu erzählen. Ihr habt bis jetzt gehört, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, empfangen von der Jungfrau Maria, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Bis hierher ist das eine abgefahrene Geschichte. Bis hierher steht ihr da und sagt, boah, das ist echt schon interessant. Und dann sagt derjenige zu euch, okay, und dieser Gott, der jetzt hier auf Erden ist, wie stellt ihr euch den vor? Wie stellt ihr euch einen Gott vor, der auf die Erde kommt? Also mein Gedanke wäre, ich würde mir jemanden vorstellen, größer als normale Menschen, gut gebaut, immer jung, gut aussehend. So, der betritt den Raum und alle fallen irgendwie so um, weil die einfach spüren, boah, das ist Gott, derjenige ist reich, er hat Geld, jeder möchte sein Freund sein. So stelle ich mir das ungefähr vor. Wie würdet ihr euch das vorstellen, wenn jemand sagt, hey, da ist Gott, der ist jetzt auf der Erde. Irgendwie was Großes, hat einen Palast, hat ja einen ganzen Staat, der einfach dasteht. Und was hören wir? Was hören wir hier von Jesus? Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist das andere Ende von dem, wie wir Menschen uns vorstellen, was passieren müsste, wenn Gott auf die Erde kommt. In Jesaja hat uns Mark vorhin vorgelesen, er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Stattdessen war er verachtet, von Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wenn wir also auf unsere Eingangsfrage schauen, warum musste Jesus sterben, dann ist der erste Teil der Antwort, Jesus hat sich aus Liebe zu uns erniedrigt bis in den Tod. Aus Liebe zu uns. Wenn wir hier lesen, was Jesaja über den Gottesknecht schreibt, das, was da steht, ist nicht das, wie wir uns einen Gott vorstellen, der auf die Erde kommt. Wenn da drin steht, er hatte keine Gestalt, dass wir Gefallen an ihm finden, dann heißt es nicht, dass er hässlich war. Das heißt, dass er nicht dieser Gott war, dem wir alle zujubeln würden, dessen Freund wir unbedingt sein wollten, sondern er war verachtet, er war für nichts geachtet. Und jetzt gucken wir vielleicht alle aufs Kreuz und sagen, ja klar, wer will schon am Kreuz sterben? Aber das trifft Jesus ganzes Leben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Gott, der über allem ist, der mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist in perfekter Einheit lebt, der alles geschaffen hat, der alles hat, und er wird Mensch. Und er wird nicht Mensch, wie wir uns das vorstellen, mit Palast und Dienern und so weiter. Er beginnt in einem Stall. Er muss nach Ägypten fliehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Familie, die in Ägypten angekommen ist, auch nicht den großen Palast gekriegt hat. Bestimmt war die Frage, wo gehen Flüchtlinge hin? Denkt bitte mal kurz an Syrien. Wo gehen Flüchtlinge hin? Das ist nicht das, wie man sich das vorstellt, als Gott auf der Welt zu sein. Er war Zimmermann, haben wir von Silke gehört. Zimmermann ist jetzt auch noch nicht gerade der allerhöchste aller Berufe. Wir lesen weiter, seine Familie glaubt ihm nicht. Ja, niemand glaubt ihm, wer er ist. Wir lesen, dass er Leute heilt und sie gehen weg und danken es ihm nicht. Wir lesen, dass er den Gerasener, dass er von ihm Dämonen austreibt und sie möchten, dass er doch bitte die Gegend verlässt. Wir lesen, dass er gerade eben noch 5000 gesättigt hat und im nächsten Moment steht drin und viele verließen ihn und folgten ihm ab da nicht mehr. Wir lesen, dass das Establishment ihn hasst. Die denken die ganze Zeit nur drüber nach, wie sie ihn umbringen können. Und zum Schluss lesen wir sogar, dass seine Jünger ihn verlassen, dass einer seiner liebsten Jünger ihn verleugnet, dass er ganz zum Schluss den Tod am Kreuz stirbt. Ein Tod, der für den Juden ein No-Go war. Der Tod am Kreuz. Von mir ist eine Steinigung, ja, aber ein Tod am Kreuz war eine Verfluchung. Der Tod am Kreuz war auch für einen Römer ein No-Go. Ein römischer Bürger wurde nicht gekreuzigt. Nur Sklaven und Nicht-Römer, sprich Abschaum, wird gekreuzigt. Und das ist der Tod, den Jesus Christus auf sich nimmt. Das ist ganz anders, als wir uns das menschlich vorstellen würden, wie es sein müsste, wenn ein Gott auf Erden kommt. Und wenn jetzt derjenige, dem mir dieses Glaubensbekenntnis erzählt, wenn er das liest und wenn er hört, wie Jesus war, dann denkt er sich, was hast denn du für einen Gott? Was ist denn das für ein Gott? Wer will denn so einen Gott haben? Und jetzt lesen wir in Jesaja weiter. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Wir alle irrten wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist nicht Jesus, der verachtet ist, dem eigentlich diese Verachtung gebührt. Es ist nicht Jesus, der keine Gestalt eigentlich hat, wo man sich eigentlich abwenden müsste von. Es ist Jesus stellvertretend für uns, weil eigentlich ist es unsere Schande. Sind wir diejenigen, von denen Gott sein Gesicht abwenden muss, die keine Gestalt haben vor Gott, die keine Pracht haben vor Gott. Sorry, du für dich selbst hast keine Pracht vor dem Herrn. Gott steht bei keinem von uns da und sagt, boah, du bist aber so ein toller Held. Ja, für dich mache ich eine Ausnahme. Wir von uns aus als Menschen können nichts bringen, haben nichts, womit wir Gott beeindrucken könnten. Unser Gott, der über allem war, der alles hatte, hat sich für uns erniedrigt und wurde Mensch. War schon mal erster. Ich glaube, zwischen Gott und Mensch ist eine ganz schöne Spanne. Und nicht nur, dass er Mensch wurde. Er wurde der niedrigste aller Menschen. Und das hat er gemacht, weil das der Preis ist, den er zahlen muss für deine Sünde. Das ist der Preis, der zu zahlen ist für deine Scham, für deine Schuld, für deine Sünde. Das heißt, Jesus hat sich erniedrigt. Er wurde Gott, er war Gott und er wurde nicht nur Mensch. Er hat sich absolut niedrig gemacht für mich, für dich, für uns. Und jetzt, wenn wir das Glaubensbekenntnis anschauen nochmal. Wie weit geht diese Erniedrigung? Es kommt im Glaubensbekenntnis sehr gut raus. Man fragt sich, warum ist im Glaubensbekenntnis Pontius Pilatus erwähnt? Habt ihr euch das nicht schon mal gefragt? Also Maria, okay. Ja, das kann man sagen. Christi Mutter, okay. Aber Pontius Pilatus hat nun überhaupt gar nichts getan, was ihm diese Ehre einbringen sollte, dass alle Christen auf der ganzen Welt, wann immer sie das Glaubensbekenntnis sagen, seinen Namen erwähnen. Zwei Punkte. Erstens, durch die Erwähnung von Pontius Pilatus wird unser Glauben real. Versteht ihr, das ist in unserer Geschichte. Gott wurde Mensch, heißt, er ist nicht da oben irgendwo im irgendwo weit weg und guckt von Ferne, sondern Gott kommt zu uns auf Erden. Er kennt diese Welt, er weiß es, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er ist Teil der Geschichte, es ist wahr. Es ist wahr. Pontius Pilatus ist ein minimaler, aber ein kleiner Beleg dafür, es ist wahr. Das Christentum ist keine Mysterienreligion. Das könnte man so weit glauben, wenn man die anderen Sachen hören. So, ja, das klingt schon fantastisch. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch eine Jungfrau und so weiter und so fort. Das könnte jetzt auch irgendwas ganz Abgefahrenes sein. Aber auf einmal sagt Gott, bam, gelitten unter Pontius Pilatus. Here we go, es ist wahr. Das Zweite ist, wer ist denn Pontius Pilatus? Ein weltlicher Machthaber. Er ist noch nicht mal ein Jude. Das heißt, er gehört noch nicht mal zu Gottes auserwähltem Volk. Und Gott lässt es zu, dass sein Sohn erniedrigt wird, dass ein weltlicher Machthaber seine Willkür mit ihm treiben darf. Die Erwähnung von Pontius Pilatus, denkt dran, dass es im Evangelium die Stelle gibt, wo Pontius Pilatus zu ihm sagt, ich habe die Macht, dich freizulassen oder dich kreuzigen zu lassen. Und Jesus sagt, du hast gar keine Macht über mich. Es sei denn, es ist von Gott dir gegeben. Aber mit Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus, wird deutlich, dass Gott sich wirklich erniedrigt hat, dass sogar Menschen ihre Willkür mit ihm treiben dürfen. Gott lässt zu, dass Jesus am Kreuz stirbt. Ja, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben. Was macht begraben aus? Wer begraben wird, ist wirklich tot. Da gibt es keine Frage mehr. Begraben ist tot. Jesus Christus ist wirklich gestorben. Auch nicht nur halb gestorben, er ist wirklich, wirklich, wirklich gestorben. Und ich würde sagen, der Tod eines Menschen ist so ziemlich das andere Spektrum von der ewigen Unsterblichkeit eines Gottes. Jesus hat den ganzen Weg gemacht. Und jetzt, warum hat er das gemacht? Er hat es gemacht, weil wir uns selbst nicht retten können. Das heißt, die Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben, ist die: Jesus hat sich aus Liebe zu uns erniedrigt bis in den Tod, weil wir uns selbst nicht retten können. Keiner von uns kann sich selber retten. Aber du hast einen Retter. Die gute Nachricht ist, und das Evangelium heißt gute Nachricht, die gute Nachricht ist, du hast einen Retter. Du hast einen Gott, der dich so sehr liebt, dass er bereit ist, für dich zu sterben, damit du leben kannst. Ist auch schön. Wenn ihr die Jesaja-Stelle anguckt, steht tatsächlich drin: Wir alle irrten wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich habe jetzt keine Ahnung von Schafen, aber in einem Kommentar stand so ein interessanter Fakt zu Schafen dazu, nämlich, es ist tatsächlich so, dass Schafe nichts anderes machen als auf dem Boden, und dann sehen die hier was und dann sehen die da was und dann sehen die dort was und dann fressen die das und dann laufen die da so. Und das Einzige, was dieses Schaf denkt, ist sein Fresshunger, der Fresstrieb, der dieses Schaf total blind macht dafür, wo es denn eigentlich entlang geht. Das heißt, so ein Schaf kann grasen, 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 Klippe, grasen, 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 Sprung. Also ein Schaf checkt überhaupt nicht, was in seinem Leben passiert, weil es nur von seinem Fresstrieb getrieben ist. Und ich fand es interessant, wenn ich dir jetzt sage, du bist ein Schaf, dann meine ich das gar nicht so positiv, wie du es vielleicht erstmal meinen könntest. Ich möchte sagen, du bist ein Schaf. Das heißt, wir alle irrten wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. Wir sind die blöden Schafe, die irgendwo entlanglaufen und einfach nur gucken, was möchte ich als nächstes in meiner Selbstzentriertheit. Ja, was will ich in meiner Unüberlegtheit? Oh, das wäre doch schön, das wäre doch schön. Ja, genau, ich würde gerne ein kleines bisschen davon haben. Ich möchte mehr Macht, mehr Geld. Ich möchte, ja, meine Ehefrau ist doof. Ich möchte eine andere Ehefrau, die ist doch viel schöner. Nehme ich die da oder was auch immer. Ja, wir sind diese kleinen Schafe, die da durch die Gegend laufen. Und statt dass wir verdientermaßen abstürzen würden, es ist so, dass Jesus kommt und er derjenige ist, der unsere Schuld trägt, der den Preis dafür zahlt, dass wir blöde Schafe sind. Ich fand das ganz treffend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dich jetzt Schaf nenne, aber ich fand das für mich sehr treffend. Wie geht's dir? Wir hatten vorhin dieses Bild. Und ich fand es ein cooles Bild. Danke, Priska. Ich finde es echt ein sehr, sehr cooles Bild. Auch ein bisschen kitschig. Schon sehr, sehr cool. Ich kann das Ausmaß meiner Sünde gar nicht erfassen. Ich habe in meinem Kopf gar keinen Link zwischen, ich bin heute einfach mal rebellisch drauf und Jesus Christus ist für mich gestorben. Also da gibt es in meinem Hirn gibt's keine Verbindung. Ich kann das erzählen. Ja, weil ich das weiß, aber ich kann es nicht empfinden, ich kann es nicht irgendwo, mir ist es nicht klar, mir ist es nicht bewusst. Wenn ich euch jetzt sage, hey, natürlich, ja, ich sündige permanent, ich sündige gegen meinen Mann, ich sündige gegen meine Kinder. Ich bin, ja, so oft bin ich unbeherrscht, wenn meine Kids da sind. Nee, auch eine lange Zeit als Christ hilft nicht, wirklich nicht danach zu sagen, oh, das war jetzt nicht gut. das war nicht gut. Ich werde zornig, ich werde ärgerlich, ich werde ungerecht. Ich habe nicht immer Geduld. Noch blöder. Es sind nicht nur mein Mann, meine Kinder oder ihr, gegen die ich sündige. Es ist tatsächlich Gott. Kennt ihr das, dass man sich erlaubt, Rebellion gegen Gott zuzulassen? Dass man auf sein Leben guckt und sagt, wie kannst du nur? Jetzt suche ich dich doch schon mal 10 Minuten und du lässt dich nicht finden. Dass wir so einen Blick haben, so von wegen, du müsstest doch, du tust aber nicht, was ich denke, dass du tun solltest, deswegen bin ich jetzt beleidigt mit dir. Ich erlaube mir das, dass ich ungehorsam bin gegenüber Gott, dass ich genau weiß, was ich tun sollte. Es ist nicht so, dass Gott nicht zu mir spricht. Ich weiß ganz genau, was ich tun sollte, aber ich mag nicht. Ich mag statt beten lieber Facebook angucken. Ich mag statt nett sein, jemanden anrufen, wirklich zu sagen, hey, ich möchte deine Füße waschen. Wenn ich sagen soll, doch irgendjemand anders das tun. Da habe ich heute keine Lust, das versaut mir heute den Tag. Kennt ihr das? Nein? Sowas habt ihr nicht, ne? Ich erlaube mir, dass ich zu Gott gehe und ihm sage, ich habe so schwer, Herr. Die Welt ist so gemein. Wie kann es nur sein, ja, dass du zulässt, dass mein Hund Rattengift frisst, wo ich doch eigentlich eine Predigt vorzubereiten habe. Und statt dass das jetzt der Hund gesund ist, liegt er hier in seinem Körbchen und wir verbringen ewig viel Zeit beim Tierarzt und denken, er stirbt. Ist letzte Woche passiert. Meinem Hund geht's gut. Aber man steht einfach nur da und denkt sich, oh, ich bin so belastet. Mein Leben ist das Schlimmste auf Erden. Und wie kannst du das nur tun, Gott? Und Gott steht da und sagt dich, hey, siehst du überhaupt, was ich für dich getan habe? Weißt du, dass ich die ganze Zeit bei dir bin? Nur nicht, es ist nicht so, wie du es gern hättest. Du bist nicht der Drehbuchautor, sondern du musst mitgehen, wie ich dir dein Leben vorgebe. Und ich erlaube mir das. Und ich erlaube mir Rebellion. Und ich erlaube mir das alles und sehe nicht, dass Jesus dafür gestorben ist, dass ich in dem Moment derjenige bin, der Hammer und Nagel in Händen hält und munter drauf einschlägt. Ist dir bewusst, dass deine Sünde einen Preis hat? Weißt du das? Wenn man Kinder hat, entdeckt man sich überall selber wieder. Also für all diejenigen, die Kinder haben, die können jetzt bestimmt sagen, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also in Kindern entdeckt man sich überall. Das hier ist jetzt ein fiktives Beispiel, nicht so 1:1 aus unserem Leben, aber es könnte wohl in jeder Familie mit Kindern so stattfinden. Interessant ist, welches Selbstverständnis Kinder von Geld haben. Also, ja, wir haben Geld. Wir können alles kaufen, was wir wollen, weil wir haben ja Geld. Und Eltern sind unheimliche Spaßbremsen, weil die immer sagen, das ist zu teuer, dafür haben wir kein Geld, nein, das kaufen wir jetzt nicht, das brauchst du nicht, das ist überhaupt Blödsinn, aber abgesehen davon, ja, nein, nein, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld dafür. Es gibt ein Kinderquad. Ein Kinderquad ist ein Auto, das ist ungefähr so groß. Es ist ein richtiges Quad, das Kind kann sich da reinsetzen und kann ungefähr in Schrittgeschwindigkeit durch den Raum fahren. Das kostet 350 Euro. Und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie lebensnotwendig so ein Teil ist. Meine Einstellung dazu ist, dafür haben wir kein Geld. Ein fiktives Kindeseinstellung dazu ist, warum nicht? Wir gehen zur Bank, wir schieben diese Karte da rein, es kommt Geld raus, es kommt die Karte raus, wir können wieder gehen. Wir haben so viel Geld, wie wir wollen. Weil du kannst ja jedes Mal zu der Bank gehen, du kannst immer deine Karte reinschreiben, es kommt die Karte raus, es kommt Geld raus, du gehst. Wir sind reich, wir sind unendlich reich. Das heißt, wir können allen Mist kaufen, den wir irgendwie haben. Meine fiktiven Kinder haben überhaupt nicht verstanden, dass jemand dafür arbeiten muss, dass es eine Begrenzung auf der Bank gibt. dass dieser Automat nicht unbegrenzt spaßeshalber Geldscheine ausspuckt, wie man das gerne hätte, sondern dass es da durchaus einen Preis gibt, den man bezahlen muss, nämlich Arbeitsstunden, um diesen Automat dazu zu bekommen, dass er einem Geld gibt. Und lasst es mal, jetzt denkt mal das über euch nach. Ist es mit uns nicht auch so? Gehen wir nicht manchmal mit Gottes Gnade so um, dass wir einfach denken, hey, es ist bezahlt, ich kann machen, was ich will? Ja, in Gottes Fall ist es tatsächlich so, das Geld hört niemals auf. Gottes Gnade hört niemals auf. Aber da ist ein Preis, der zu bezahlen war. Und der Preis war hoch. Und ich möchte euch hier an Bonhoeffer erinnern, der Folgendes gesagt hat. Und da hat er über billige und teure Gnade gesprochen. Billige Gnade ist Gnade ohne Preis und ohne Kosten. Billige Gnade ist Schleuderware. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Das vergessen wir immer wieder. Wir sind teuer erkauft. Und billige Gnade bringt wenig Dankbarkeit. Teure Gnade bringt viel Dankbarkeit. Es geht nicht darum, die Gnade Gottes hört für uns niemals auf, ganz egal, was wir machen, wie wir sündigen, was wir tun. Gottes Gnade reicht. Das, was Jesus getan hat, reicht. Aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Nehme ich das als selbstverständlich hin? Weil es gibt sie ja im Überfluss. Kann ich machen, was ich will? Weil es ist ja eh egal, weil es wurde ja bezahlt. Oder werde ich dankbar in meinem Herzen? Bin ich überwältigt davon, wie sehr Gott mich liebt? Sehe ich auf das und denke mir, Gott, du bist so gut. Danke, Herr. Jesus hat sich aus Liebe zu uns erniedrigt bis in den Tod, weil wir selbst uns nicht retten können. Bist du dankbar dafür? Ist dir das von Herzen nahe? Und jetzt kommt die nächste Antwort, die auch noch, warum musste Jesus sterben? Die zweite Antwort darauf ist, der stellvertretende Tod Christi war von Gott gewollt. Er war von Gott gewollt. Im Vorfeld zu dieser Predigt habe ich mir so ein paar Wissenssendungen angeguckt und es war ganz spannend. Da gab es so ein paar Althistoriker und so weiter und so fort und die einen haben gesagt, naja, theoretisch wäre dieser Tod ja vermeidbar gewesen, weil eigentlich und Pilatus hier und bla 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 und hin und her. Und während der Mann geredet hat und erklärt hat, warum es eigentlich vermeidbar gewesen wäre, stand ich so und dachte mir, du hast so gar nicht verstanden, um was es eigentlich ging. Der Tod Jesu war nicht vermeidbar. Deswegen ist Ostern das wichtigere Fest als Weihnachten. Es ist toll, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Ja, und wir feiern das wirklich gebührlich mit einem Haufen Geschenken. Aber er hätte auch sagen können, hab's mir anders überlegt. Ja, wo sind die Legionenengel? Ich war jetzt 33 Jahre mit diesem Volk zusammen und es ist wirklich ein halsstarriges Volk. Ich lass die. Nee. Er ist den Weg gegangen bis zum Tod. Jesu Tod war nicht vermeidbar. Er war nicht vermeidbar. Und wir haben vorhin in Jesaja gelesen, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das Leben Jesu, da ist nichts schief gelaufen. Es ist kein Fehler passiert, dass er am Kreuz gelandet ist. Das war von Anfang an das Ziel. Und das war von Anfang an der Plan, wo die ganze Heilige Schrift ganz von Anfang an, über 800 Jahre vorher, hingezielt hat auf diesen einen Moment, wo Jesus Christus am Kreuz starb. Da verdichtet sich die ganze Geschichte. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden, das möchte ich euch auch noch einmal so vorlesen. Da steht, das Kreuz erfüllt die ganze Schrift. Die mosaischen Gebote lassen seine Bedeutung erahnen. Die historischen Bücher belegen seine Notwendigkeit. Die Psalmen beschreiben seine Wirklichkeit. Die Propheten sagten es voraus. Die Evangelien geben das geschichtliche Ereignis wieder. Die Apostelgeschichte verkündet seine Kraft. Die Briefe erklären seinen Sinn. Und die Offenbarung gibt einen Ausblick auf den zukünftigen Segen. Das hat Clarence Benson gesagt. Die ganze Bibel trifft sich an Ostern, im Kreuz und in der Auferstehung. Und von da geht der Segen auf alle Völker. Als war nicht vermeidbar. Und das ist Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, die zusammen den Tod Jesus gewollt haben. Warum? Weil der barmherzige Gott uns liebt. Und ich möchte euch auch nochmal eine, in der Vorbereitung ist mir wichtig geworden. Wir sehen es vielleicht so Good Cop, Bad Cop mäßig. Ja? Jesus, Good Cop, Gott, Gott Vater, Bad Cop. Aber da steht, der Vater wendet sein Gesicht ab und Jesus ist der Gute. Wir sagen, Gott, der Vater ist der Gerechte und Jesus ist der Barmherzige. Gott, der Vater hat ein Problem mit Sünde und Jesus scheint kein Problem mit Sünde zu haben. Das ist völliger Quatsch. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind drei Personen, ein Wesen. Alle sind gerecht und barmherzig. Die Idee unserer Erlösung ist nicht, dass Gott gesagt hat, ich werde sie vernichten und Jesus hat gesagt, nee, bitte, bitte nicht, sondern Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen haben von Anfang an den ganzen langen Weg die Erlösung geplant, weil sie gerecht und barmherzig sind. Das heißt, Gott, der Vater, liebt dich genauso, wie Jesus dich liebt. Und Jesus hasst Sünde genauso, wie Gott, der Vater, Sünde hasst. Und beide lieben sie den Sünder. Und beide machen sie den Sünder gerecht durch Jesu Tat am Kreuz. Also, der stellvertretende Tod Christi war von Gott gewollt, weil der barmherzige Gott uns liebt. Warum musste Jesus sterben? Weil der barmherzige Gott uns liebt. Ich möchte dir ein paar Punkte mitgeben für dich, die du nicht vergessen darfst, die durch den Tod Christi am Kreuz für dich Wahrheit sind. Und das erste ist, du bist wertvoll. Du bist teuerst erkauft. Du bist teuerst erkauft. Gott erachtet dich so wertvoll, dass er sich unter einen weltlichen Machthaber erniedrigt hat und sich am Kreuz hat kreuzigen lassen für dich. Erlaub's nicht, dass du dich als wertlos erachtest. Wir alle tendieren dazu ab und an mal. Wenn Gott sagt, du bist wertvoll, wer bist du, dass du sagst, du bist nicht wertvoll? Zweiter Punkt. Du bist mit Gott versöhnt. Durch das Kreuz muss Gott seinen Blick nicht von dir abwenden. Selbst wenn du gesündigt hast, wir hatten die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn du alles falsch gemacht hast, was man nur falsch machen kann, Gott wendet seinen Blick nicht von dir ab, sondern er blickt auf dich und er sieht, dass das Blut seines Sohnes ausreicht, dass du tadellos vor ihm stehen kannst. Es ist nicht mehr der Zorn Gottes, der dich trifft, sondern wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist, dann bist du mit Gott versöhnt. Dritter Punkt. Du darfst dich Gott nahen. Du darfst dich Gott nahen. Du bist nicht mehr fern. Die Distanz ist durch Jesus zerbrochen. Wir hören im Moment auf Golgatha, der Vorhang im Tempel ist entzwei gerissen. Gott nennt dich Freund. Du darfst dich Gott nahen. Und ich möchte euch die nächste Woche, die stille Woche, ich möchte euch Gründonnerstag, Karfreitag, alles was jetzt kommt, ich möchte euch das ans Herz legen, als eine Auserwählung Christi, das mitgehen zu dürfen. Du darfst als ein Freund an seinen Leiden teilhaben. Manchmal denken wir, oh, das ist unangenehm, das ist wie ein Weg zum Zahnarzt und so weiter. Aber ich möchte euch irgendwie da hineinbringen, dass ich sage, es ist unangenehm. Glaub mir, es war für Jesus auch unangenehm. Es ist herausfordernd, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Wir sind doch eher wie Kinder, dass wir sagen, wir haben was falsch gemacht, reden wir einfach nie wieder darüber. Bloß nicht drüber reden. Kennt es jemand von euch? Ich habe so eine tolle Geschichte. Als ich 18 war, habe ich in unserer Siedlung einen Baum umgefahren. Ungefähr am zweiten Tag meines Führerscheins, weil ich dachte, da ich ja jetzt einen Führerschein habe, kann ich gleichzeitig mich schminken, in den Rückblickspiegel gucken und um die Ecke qualen. Das könnte ich auch bis auf diesen grünen Baum, der da dummerweise stand. Und das heißt, ich habe den mitgenommen und wir wohnen in einer Neubausiedlung. Der Baum war noch recht neu. In unserer Siedlung. Und ich bin nach Hause gegangen. Ich habe meinem Papa gesagt, du, ich habe den Baum umgefahren. Und ich hatte gehofft, jetzt haben wir das Problem erledigt. Ja, ich sagte, der Baum ist umgefahren und mein Vater geht da hin und macht was mit dem Baum. Und er sagte, okay, kein Problem, komm, wir schauen ihn uns gemeinsam an. Und ich dachte, nein, ich will nicht tags da stehen vor diesem Baum und jeder weiß, dass ich den umgefahren habe. Und so machen wir das mit unserer Sünde auch. Wir stehen einfach da und sagen, okay, Christus ist für mich gestorben, er ist auch verstanden, ich bin frei. Ja, ich will da nichts mehr davon hören. Es ist ein Geschenk, das uns demütig macht, das uns Dankbarkeit lehrt, wenn wir sagen, ich gehe auch durch Karfreitag durch, weil Christus ist für mich gestorben. Und ich freue mich an Ostersonntag zur Andacht, 8.30 Uhr, denn er ist auferstanden und ich bin frei und ich habe ewiges Leben, okay? Also beides. Letzter Punkt. Du darfst dich Gott nahen und Gott ist dir nah. Gott ist ein Gott, der total genau weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu erleiden. Der weiß, was es bedeutet, verachtet zu sein. Mehr noch, als jeder von uns das jemals verstehen könnte. Der weiß, was Leid bedeutet. Der weiß, was Sterben bedeutet. Der weiß, was Tod bedeutet. Gott weiß das ganz genau. Und wir alle kennen es, dass wir öfters zu Menschen gehen und hoffen, dass sie uns Trost geben. Und sie tun es auch und sie versuchen es auch innigst. Aber kein Mensch kann uns so viel Trost geben, wie Gott uns Trost geben kann, weil kein Mensch, ganz egal wie gern wir ihn mögen, durch das Gleiche durchgegangen ist oder durch das Gleiche durchgeht wie wir, der nicht weiß, was das in uns macht, ja, wenn du Krebs hast. Du bist der Einzige, der wirklich versteht, was es bedeutet, dass dein Körper langsam ja mit Hochchemikalien irgendwie dazu gemacht wird, dass er noch ein bisschen länger durchhält, aber du weißt, da ist eigentlich keine Hoffnung mehr. Du bist derjenige, der in dieses Krankenhaus geht. Du bist derjenige, der sich an den Tropf anhängen lässt. Du bist derjenige, der mit allen Ängsten in dir klarkommen muss. Und alle Leute um dich rum stehen da und die haben auch Angst, keine Frage, und die wollen dich auch begleiten. Aber keiner von ihnen kann dir so nah sein, kann dich so gut verstehen, kann dich so festhalten, wie Gott es kann. Weil Gott hat gelitten bis zum Tod. Und er versteht dich und er kennt dich und Gott ist dir nah. Also, der stellvertretende Tod Christi war von Gott gewollt, weil der barmherzige Gott uns liebt. Und nimm für dich mit, du bist wertvoll. Und Jesu Opfer reicht für dich aus, egal was du getan hast. Du bist mit Gott versöhnt. Du darfst dich Gott nahen und Gott ist dir nah. Und jetzt gucken wir nochmal auf Slumdog Millionaire. Und wenn wir den Film noch einmal angucken, der Film endet, es wird eingeblendet, die Antwort auf die Frage ist D, es war Schicksal. Das Evangelium endet, es war nicht Zufall, es war nicht Schicksal, es war Gottes Plan, Gottes Heilsplan für dich zu deiner Errettung. Durch den Glauben an Christus hast du ewiges Leben. Und während bei Slumdog Millionaire, wir haben gesagt, wir fangen an, wo derjenige in dem Verhör sitzt und wir wissen nicht, wie es weitergeht, ist es bei uns so, wir steigen ein mit der Kreuzigung, aber wir wissen, wie es weitergeht. Leute, habt Lust auf nächsten Sonntag. Wir werden die Auferstehung feiern. Unser Gott blieb nicht im Grab. Jesus lebt und weil mein Gott lebt, lebe ich noch morgen. Ist doch so ein altes Lied irgendwie, oder nicht? Wir haben Leben in Ewigkeit. Unsere Antwort ist E. Wir haben Leben in Ewigkeit. Ich würde noch gern für uns beten. Herr, ich bete, dass du das in unserem Herzen verankerst, dass wir erkennen, wie wertvoll, wie kostbar wir sind, was für ein Geschenk du uns gemacht hast. Herr, wie sehr wir beschenkt und gesegnet sind durch deinen Tod. Herr, lass uns erkennen, dass wir eigentlich die Beschämten sind, dass wir eigentlich diejenigen sein sollten, von denen du dich abwendest. Aber durch dein Geschenk, durch deine Liebe, durch dein Opfer dürfen wir uns dir nahen. Blickst du auf uns und wir stehen tadellos vor dir. Sind wir deine Kinder und haben wir Leben in Ewigkeit. Herr, wir bitten, dass Dankbarkeit in unseren Herzen wächst. Dass wir überwältigt sind von deiner Liebe und von deiner Gnade. Herr, mach, dass das unsere Leben verändert, dass wir nicht mehr leichtfertig sündigen, dass wir distanziert sind von unserer Sünde, sondern lass uns jedes Mal neu überwältigt sein, wie groß deine Liebe ist. Dass wir, egal was wir getan haben, jederzeit zu dir hinrennen, uns bei dir bergen und wissen, dein Tod reicht aus. Herr, wir danken dir. Amen.